Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Ina Netz im Studio, guten Tag. Wir erinnern gleich an einen lachenden Philosophen, so wurde er in Italien genannt. Luciano de Crescenzo ist 90-jährig gestorben. Vorher würdigen wir einen anderen Autor, und zwar einen der bedeutendsten Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Die Erzählliteratur dieser Zeit ist reich an großen Namen. Theodor Fontane, Theodor Storm, Adalbert Stifter wären da zum Beispiel zu nennen. Und auch ein Schweizer Autor der des Entwicklungsromans Der grüne Heinrich, Gottfried Keller. Er wurde am 19. Juli 1819 im schweizerischen Glattfelden geboren, also heute vor 200 Jahren. 3 Tage vor seinem 71. Geburtstag starb er in Zürich. Der kleingewachsene Mann hat in seinem Leben viel persönliches und berufliches Unglück erfahren. Erst scheiterte seine Malerkarriere, dann stand seine Laufbahn als Schriftsteller im Zeichen von Zeitnot und Gelddruck. Bis Gottfried Keller ein gefeierter Nationaldichter wurde. Dorothea Diekmann fragt aus Anlass seines 200. Geburtstags, warum soll man heute noch Gottfried Keller lesen? Vertritt er nicht eine längst überholte Literatur für Freunde konventionellen Erzählens?
Wenn ja, dann hätte Kellers Werk nur mehr musealen, allenfalls didaktischen Wert. Im Schulunterricht gelten seine Texte als Beispiele des poetischen Realismus, verstanden als Schilderung der gesellschaftlichen Wirklichkeit plus ein wenig ästhetische Ausmalerei. Hören wir dagegen Walter Benjamin.
Alle Bücher dieses Mannes gehören zu den zweideutigsten und gefährlichsten Produkten der Literatur.
Und der zeitgenössische Kritiker Josef Hofmiller schrieb:
Bei Keller kommt immer der Moment, wo er ein Loch durch die Tapete stößt oder mit dem Ärmel ein Porzellanservice unter den Tisch wischt, um dann mit leuchtenden Augen homerisch-halkionisch weiterzufahren. Da wird der kleine Mann mit dem mächtigen Haupt auf einmal kompromisslos, vulkanisch. Im Dichten sublim, hart an Kleist, hart an Shakespeare. Wer dies Eruptive bei ihm nicht sieht, hat keine Ahnung, was Gottfried Keller wirklich ist.
Was ist, wer war Gottfried Keller wirklich? Sein Leben ist, nicht zuletzt durch den autobiografisch grundierten Roman Der grüne Heinrich, gut dokumentiert. 2 bald nach seinem Tod veröffentlichte Biografien berichten von offiziellen Festen zu Kellers späten runden Geburtstagen und von seinem Staatsbegräbnis.
Ein Leichenbegängnis wie das Gottfried Kellers hatte Zürich noch keines gesehen. Das ganze Schweizerland schritt hinter dem Sarge in einem Wald umflorter Banner. Kellers Heimatlied brauste durch die Hallen.
Zwischen dieser pompösen Szenerie und dem Bild des Künstlers als junger Mann ist kaum ein größerer Kontrast denkbar. Der 5-Jährige, der seinen Vater verloren hat, sitzt tagelang träumend am Fenster. Der 6-Jährige wird am ersten Tag in der Armenschule vom Lehrer wegen einer Fantasieantwort minutenlang an den Haaren gerissen. Die Schullaufbahn endet für den 15-Jährigen mit einem Rauswurf. Von da an entwickelt er lesend, schreibend, malend die unersättliche Sehnsucht, ein freier Künstler zu werden. Sie überdauert gegen alle inneren und äußeren Widerstände.
Den 19. Juli 1837. Heute ist mein 18. Geburtstag. Von heute an über 2 Jahre gelob ich mir, einigen Ruhm zu gewinnen. Wo nicht, so werfe ich die Kunst zum Teufel und lerne das Schusterhandwerk. Heute ist mein 19. Geburtstag und ich sehe ein, dass es dummes Zeug war, was ich vor einem Jahr geschrieben habe. Nun bin ich volle 20 Jahre alt und stehe immer noch auf dem alten Flecke. Mein 24. Geburtstag ist regnerisch und stürmisch an meinem Innern vorübergezogen. Meine Hoffnungen sind um nichts besser geworden.
Da war Keller verschuldet, ja hungernd, aus München zurückgekehrt, wo er vergeblich versucht hatte, als Maler zu reüssieren. Im Überschwang der Vormärzzeit veröffentlichte er agitatorische Gedichte, Auftakt zu einer Lyrik von atemberaubender und verstörender Schönheit. In diese Zeit fallen die ersten Gedanken zu jenem Künstlerroman, der Jahrzehnte später abgeschlossen wurde, Der grüne Heinrich. Stipendien ermöglichten Keller weitere 7 Jahre in Deutschland. Erst in Heidelberg, wo er durch die Begegnung mit Ludwig Feuerbach die Grenze zum Atheismus überschritt, dann in Berlin, wo er Band für Band seines nicht enden wollenden Romans schrieb, während er längst andere Werke im Kopf hatte.
Es ist eine skandalöse Geschichte mit diesem verfluchten Alp von Roman. Ich darf nichts anderes schreiben, bis er abgeliefert ist, und doch mag ich ihn zeitweise gar nicht ansehen,
schrieb er an einen Freund. Mit 35 und damit in der klassischen, aber auch arithmetischen Mitte seines Lebens war Gottfried Keller ein gelobter, aber kaum gelesener Schriftsteller. Im selbstgewählten deutschen Exil hatte er die Einsamkeit einer stummen Schildkröte erlebt, aber auch viele Freunde gewonnen. Zahllos sind die Geschichten der Kneipenexzesse, Prügeleien und herzzerreißenden Liebesenttäuschungen der kleinen, struppigen Personage, wie Keller sich selbst nannte. Prägnant kennzeichnete Walter Benjamin sein melancholisch-cholerisches Wesen, dessen eine Seite sich in einem Brief äußert.
Wer sollte am Ende ohne diese stille Grundtrauer leben, ohne die es keine rechte Freude gibt? Selbst wenn sie ein Reflex körperlichen Leidens ist, kann sie eher vielleicht eine Wohltat als ein Übel sein, eine Schutzwehr gegen triviale Ruchlosigkeit.
Kellers abgründiger Humor erinnerte Benjamin an ein Grotten- und Höhlensystem. Adolf Muschk, der sich recht monoton an einer psychoanalytischen Deutung versuchte, betonte Kellers hedonistische Todesgewissheit und W.G. Sebald sprach von den Gespenstern in seiner Prosa.
Wer sich dahin bewegt auf ihrer schönen, Satz für Satz vor uns aufgerollten Bahn, der spürt immer wieder mit Erschauern, wie abgrundtief es zu beiden Seiten hinuntergeht.
Im Zuge seiner Mumifizierung zum Klassiker haben viele Exegeten den experimentellen Eigensinn von Kellers Werk vernachlässigt. Gegenüber der frühen, präzisen und wunderbar anschaulichen Darstellung über Gottfried Keller von Paul Riller oder dem vor 3 Jahren von Ursula Amrhein besorgten Gottfried-Keller-Handbuch trägt das jüngste Buch des Literaturwissenschaftlers Ulrich Kittstein leider zu Kellers Verharmlosung bei. Auf 500 Seiten durchkämmt es Thema für Thema das Werk des titelgebenden bürgerlichen Außenseiters, kommt aber über eine brave Fleißarbeit nicht hinaus. Am Ende werden in Kellers Weltanschauung die realitätsfremden von den verblüffend aktuellen Elementen geschieden. Das Ergebnis klingt wie eine zweite Grabrede.
Kellers sinnliche Fülle und gedankliche Vielschichtigkeit sichern ihm dauerhaft einen Platz im literarischen Kanon und machen das Studium seiner Werke auch noch im 21. Jahrhundert zu einem ästhetischen und intellektuellen Vergnügen.
Keller ist lebendig, anders als es dieser professorale Abgesang nahelegt. Sein Werk birgt Zumutungen, die das Etikett des poetischen Realismus weit hinter sich lassen. Im Grünen Heinrich ebenso wie in den späteren Leuten von Seldwyla, den 7 Legenden oder dem romanlangen Sinngedicht. Kern der Novellen war die Idee zu Romeo und Julia auf dem Dorfe. Eine archaisch-heidnische Schicht durchzieht das kleine Meisterwerk. An einer Stelle traktieren die Kinder eine Puppe wie einen Marterleib und sperren schließlich eine große blaue Fliege in den hohlen Kopf.
Die Kinder hielten den Kopf an die Ohren und setzten ihn dann feierlich auf einen Stein. Da er noch mit der roten Mohnblume bedeckt war, so glich der Tönende jetzt einem weissagenden Haupte. Aber das wenige Leben in dem dürftig geformten Bilde erregte die menschliche Grausamkeit. So machten sie ein Grab und legten den Kopf, ohne die gefangene Fliege um ihre Meinung zu befragen, hinein. Dann empfanden sie einiges Grauen, dass sie etwas Geformtes und Belebtes begraben hatten und entfernten sich ein gutes Stück von der unheimlichen Stätte.
Kühne Verbindungen, wie hier die zwischen Kindheit und Opferritus, sind keine Ausnahme in Kellers Schreiben, das ebenso antike wie barocke Züge trägt. Da sind die Passagen im Grünen Heinrich, die vom Raritätenkabinett der Trödlerin Margret handeln, die wie eine vorzeitliche Matriarchin über ihr fantastisches Reich herrscht. Oder die Geschichte vom misshandelten Meritlein, an dessen Körper alle grausamen geistlichen Zähmungsversuche scheitern. Zudem enthält Kellers Welt einen Hang zum Vexierspiel, der im Zyklus »Das Sinngedicht« zu einem Reigen von Partnerwahlgeschichten führt und die Ordnung der Geschlechter komplett durcheinanderwirbelt. Dichtern wie Theodor Storm oder Paul Heyse waren Kellers erzählerische Eskapaden unheimlich. Ihrem Protest entgegnete der Kritisierte:
Diese schöne Erfindung, die wahrscheinlich dem Büchlein Schaden zufügt, gehört zu den Schnurren, die mir fast unwiderstehlich aufstoßen. Es ist mir alsdann, sobald sie unerwartet da sind, nicht mehr möglich, sie zu tilgen. Im Stillen nenne ich dergleichen die Reichsunmittelbarkeit der Poesie.
Trotz wachsender Anerkennung als Schriftsteller wäre Keller nie zu seinen späten Ehren gekommen, wäre der kämpferische Liberale nicht unerwartet zum Staatsschreiber ernannt worden. Nach 15 Jahren gab er den Posten auf und machte sich an die zweite Fassung des Grünen Heinrich. Martin Salander, der zweite und letzte Roman, bezeugt eine resignierte Sicht auf Gegenwart und Zukunft. In satirischer, ja grotesker Weise beschreibt das Alterswerk Korruption, Naturzerstörung und Geldgier. Zum 70. Geburtstag des Autors, ein knappes Jahr vor seinem Tod, erschien die erste Gesamtausgabe seiner Werke. Und ja, es lohnt sich, sie zu lesen.
Das sagt Dorothea Diekmann. Zum 200. Geburtstag von Gottfried Keller. Ihre ausführliche Literaturliste finden Sie im Netz unter deutschlandfunk.de/Büchermarkt. Luciano de Crescenzo war ein Multitalent. Er wurde 1928 in Neapel geboren, studierte Ingenieurwissenschaften und arbeitete bis 1978 bei der Computerfirma IBM. Nach 20 Jahren in deren Dienst stieg er aus und begann eine Karriere als freier Schriftsteller, Fotograf und Filmregisseur. Sein erstes Buch über Philosophie ist bis heute wohl auch sein bekanntestes. 1976 erschien »Also sprach Bella Vista«. De Crescenzo verfilmte das Buch auch gleich, spielte darin die Hauptrolle, auch der Film wurde mit Preisen überhäuft. Luciano De Crescenzo zählt zu den bekanntesten italienischen Gegenwartsautoren. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte er einmal, dass er offenbar eine frühe Begabung war.
Meine Mutter hat mir einmal erzählt, dass ich als kleiner Junge ein Kindermädchen hatte. Es war nun aber nicht das Kindermädchen, das mir Geschichten erzählte, sondern ich erzählte dem Kindermädchen die Geschichten. Und sie schlief dabei friedlich ein. Ich war also immer schon ein Erzähler.
Luciano De Crescenzo. Jetzt ist er im Alter von 90 Jahren gestorben. Kurz vor der Sendung habe ich die Literaturkritikerin Maike Albart gebeten, mit dem konkreten Beispiel »Also sprach Bella Vista« anzufangen. Was hat daran so viele Leser begeistert?
Es war der Schwung und der Witz und dieses Urneapolitanische verknüpft mit Bildungsgütern. Das ist ja etwas, das die italienische Kultur sowieso auszeichnet. Es gibt immer eine starke Spannung und Luciano De Crescenzo hat das verkörpert zwischen dem ganz Volkstümlichen, der Straße und dem Wissen um zum Beispiel Philosophie und Literatur. Und er war einfach ungeheuer wissbegierig und wuchs in einem ganz einfachen Viertel auf als Sohn eines Handschuhmachers und war befreundet mit einem Schauspieler, den wir später kennengelernt haben als Bud Spencer. Der wohnte nämlich in demselben Palazzo. Und dieses Raufboldige, dieses militant-philosophische, das hat er sein ganzes Leben lang besessen, obwohl er ein sehr gutmütiger Mensch war.
De Crescenzo hat selbst immer betont, er sei gar kein Philosoph, sondern einer, der die Türen zur Welt der Philosophie öffne. Ist das gut beschrieben?
Ja, er hat sich ja auch verglichen mit einer kleinen Bibliotheksleiter, so einer Trittleiter, auf die man hinaufsteigt, um an die Regale zu kommen. Er war eine Figur, die es sich wirklich zur Aufgabe gemacht hat, seine Begeisterung für die Philosophie in die Welt zu tragen. Man kann ihn fast vergleichen mit solchen Leuten, wie wir sie in den letzten Jahren kennengelernt haben, zum Beispiel Richard David Precht oder Raoul Schrott. Er hat auch die Odyssee nacherzählt, er hat die großen griechischen Mythen nacherzählt. Und er wollte auch Menschen, die gar keinen Bildungshintergrund haben, erklären, wer Sokrates war, wer Platon war, wer Heraklit war und hat das mit großer Begeisterung und Energie immer getan. Es gab jetzt heute eine Umfrage von der neapolitanischen Tageszeitung Il Mattino unter Neapolitanern. Da waren auch Kioskbesitzer dabei, Straßenkehrer und alle kannten Luciano De Crescenzo. Das war so ein kleiner Film auf der Zeitungsseite und da hat mich beeindruckt, die meisten allerdings kennen ihn durch seine Filme, wie hoch er wertgeschätzt wird und wie auch diese Rolle, dieses zwischen dem ganz einfachen, volkstümlichen und dem Wissen um Literatur und Philosophie, wie sehr das wertgeschätzt wurde.
De Crescenzo hat weltweit 18 Millionen Bücher verkauft. Wer so erfolgreich ist, der zieht natürlich auch Kritik auf sich. Populärwissenschaftlicher Aufguss ohne Tiefgang lautete einer der Vorwürfe. Was meinen Sie, hat sein Werk seine Berechtigung im Bereich der Philosophie?
Ja, unbedingt, weil er eben jemand war, der Philosophie bekannt gemacht hat. Und ich glaube, dass das auch ein Urteil ist, das würde man heute nicht mehr so ausdrücken. Das ist sicherlich vor 30 Jahren gewesen. Also er hat dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Populären und dem Hochkulturellen wirklich ausgereizt. Und er war in Italien dann ja auch sehr bekannt als Schauspieler, als Regisseur, als jemand, der im Fernsehen über diese Dinge gesprochen hat. Also er war wirklich ein Multiplikator, der das hochgehalten hat, dass es darum geht, etwas zu wissen. Er hat zum Beispiel einmal gesagt, dass es ihm lieber sei, in der Hölle zu schmoren, als sich im Nichts zu befinden. Das ist natürlich auch eine philosophische Feststellung. Und solche Bonmots, die haben ihn dann auch immer wieder, denke ich, wichtig gemacht für die italienische Gegenwartskultur. Und er war der Inbegriff eines Neapolitaners.
Was heißt das denn? Inwiefern hat dieser Wohnsitz Neapel, den er ja sein Leben lang gehabt hat, ihn geprägt?
Das war tatsächlich die Fähigkeit, auf der Straße zu überleben. Er hat ja sogar, obwohl er Ingenieurswissenschaften studiert hat, eine Zeit lang sich als Teppichverkäufer durchgeschlagen. Er kannte diesen Wortwitz der Neapolitaner, die Herzlichkeit, die Tatsache, dass man zum Beispiel, so lautet auch der Titel eines seiner Bücher, 2 Kaffees bezahlt in der Bar am Morgen. Und der Kaffee, den man nicht trinkt, der ist für den Nächsten. Das ist der Caffè Sospeso, also der in der Schwebe bleibt, einfach um jemandem Kredit zu geben, um dem Leben auch eine Chance zu geben. Und das ist so eine Haltung, die sich auch niederschlägt auf seine ganzen philosophischen und literarischen Werke.
Sie haben jetzt schon gesagt, Frau Albart, in Italien wird De Crescenzo heute in allen Medien ausführlich gewürdigt. Bei uns sind nun viele seiner Bücher vergriffen. Was sollte man aus Anlass seines Todes nun noch einmal versuchen, zumindest wenn man das Buch bekommt, zu lesen, um ihn doch noch zu entdecken?
Der Bella Vista-Roman ist sicherlich ein guter Einstieg. Es gibt aber auch antiquarisch ein sehr schönes Fotobuch von Luciano de Crescenzo, Bella Vistas Neapel, bei Diogenes damals erschienen. Er war ja auch sehr begabt, was das Bild, den Blick auf die Stadt und auf das Leben und die Menschen anging. Und das kann man dort nachvollziehen. Und es gibt kleine Texte zu Neapel. Und er gilt als einer der großen, letzten mythischen Neapolitaner. Tatsächlich vergleichbar mit dem Schauspieler Totò oder Pino Daniele. Und als solcher würdigt man ihn heute auch in Neapel, wo übrigens er jetzt gerade aufgebahrt liegt und den ganzen Tag schon die Neapolitaner an seinem Totenbett vorüberziehen.
Sie haben ihn ja auch mal persönlich getroffen, Luciano de Crescenzo. Wie war er dann als Person, auch der lachende Philosoph, als der er sozusagen mythisch geworden ist?
Ja, er hatte etwas sehr Ansteckendes in seiner Zugewandtheit und seinem Bildungshunger. Ich war damals Studentin, das war in den 80er Jahren, als er wirklich berühmter. Sein Buch war ja tatsächlich eines der ersten, die so einen ganz spektakulären literarischen Erfolg, also so ein literarischer Kasus war er eigentlich, bedeutet haben. Der Bella Vista war 600.000 Mal 1976 gleich nach seinem Erscheinen verkauft worden und das lag auch an einer Fernsehshow von Maurizio Costanzo. Also er war eine Figur, die man kannte, wenn man sich so im öffentlichen Leben oder auch in der ganz normalen Alltagskultur in Italien aufhielt. Und ich habe ihn als einen sehr freundlichen und gerade jungen Leuten sehr, sehr angenehmen Menschen erlebt damals.
Maike Albart erinnerte an den italienischen Philosophen, Schriftsteller, Filmemacher und vieles mehr, Luciano de Crescenzo. Ein Philosoph ist wohl auch der Medizinstudent Clemens, außerdem ein fanatischer Forscher. Er will die Auswirkungen des mexikanischen Giftes Caratillo untersuchen. Das geht nur im Selbstversuch. Er nimmt das Gift ein, stellt den Wecker auf die Zeit, zu der er das Läuten nicht mehr hören wird, und schaltet das Tonbandgerät ein.
Es ist soweit. Es ist 22.30 Uhr. Ich trinke jetzt ein Glas Wasser mit 6 Gramm Caratillo. Das ist ein mexikanisches Gift. Später wird man es Selbstmord nennen. Aber es ist kein Selbstmord. Es ist ein wissenschaftlicher Selbstversuch. Allerdings mit tödlichem Ausgang. Es ist jetzt 22.42 Uhr. Pulsschlag ist immer noch normal. Nur ein leichter Schmerz im linken Fuß. Mein Gott, jetzt fängt es an.
Klaus Kinski ist der Medizinstudent Clemens im Mitternachtskrimi 6 Gramm Caratillo von Horst Bieneck. Heute Nacht um 0.05 Uhr hören Sie, wie es Clemens weiter ergeht. In den Büchern für junge Leser geht es morgen ab 16.05 Uhr unter anderem um Kinder- und Jugendbücher zum Jahrestag der Mondlandung. Das Buch der Woche am Sonntag ab 16.10 Uhr ist Ocean Vuong, Auf Erden sind wir kurz grandios. Jetzt gleich nach den Nachrichten folgt erstmal Forschung aktuell, unter anderem mit Informationen zu den neuen Exzellenzuniversitäten. Und das war's vom Büchermarkt. Ein exzellentes Wochenende wünscht Dina Netz.